To the Batmobile. Let's go.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
My mother warned me about getting into cars with strange men.
This isn't a car.
Herzlich willkommen, hier ist Kalito mit der 9. Ausgabe des Podcasts aus dem Comicladen Grober Unfug. Diese Woche startet der neue Batman-Streifen in unseren Kinos und zu diesem Anlass erzählt uns Mike heute ein bisschen was von der Fledermaus. Bei mir sind
Batman und Robin.
Bei mir sind die...
Ich bin natürlich Batman.
Okay, dann bin ich Robin. Aber die Stephanie Braun-Version.
Vorher aber noch kurz ein paar News von der Comic-Convention San Diego, die letzte Woche stattfand.
San Diego Comic-Con gilt als die weltweit größte Comicbook-Fachmesse der Welt. Also das ist, ja, war jetzt doppelt gemoppelt. Ja. Ja, die größte Fachmesse der Welt. Also da können auch hier die Veranstaltungen, die wir hier in Europa haben, nicht mithalten. Oder auch in Japan. Der Vergleich, das habe ich jetzt kürzlich irgendwo gelesen, kam. Da gibt es wohl in Japan auch eine Manga- oder Comicmesse, die wohl irrsinnig groß sein muss. Aber da sind die Unterschiede dann wohl fein, weil da stehen wohl ganz andere Sachen im Mittelpunkt. Also deswegen zieht der Vergleich nicht. Also die San Diego Con gilt als die größte. Mhm. Ja. Und auch die wichtigste Fachmesse, weil auch alle Verlage dort sind. Die schicken halt all ihre Chefredakteure und Zeichner und Autoren, alles, was halt angesagt ist, dorthin. Die dürfen dann in Panels auftreten, Presseverlautbarungen verkünden und so weiter und so fort.
Ganz viel Filmkram auch und so.
Genau, das bemängeln schon seit Jahren einige Comic-Händler, die sagen, das Augenmerk der Convention geht zu sehr weg von Comic-Books. Und inzwischen widmet sich die Con, also auch flächenmäßig zur Hälfte Film, Fernsehserien und so weiter. Hollywood hat halt vor einiger Zeit erkannt, dass dort genau das Publikum herumläuft, wo man wunderbar seine in Planung befindliche Serien, Spielfilme etc. vorstellen kann, antesten kann, Schauspieler, Regisseure etc. auf Interviewtour oder zu diesen Panels, die dort stattfinden, schicken kann. Das ist halt die beste Reklame, die gibt der TV Guide hier, das ist Amerikas größtes Fernsehmagazin, also Fernsehzeitschrift, macht jetzt schon, ich glaube seit 3 oder 4 Jahren, immer eine Sonderausgabe. Also das heißt, eine von den 52 Ausgaben im Jahr ist komplett nur der Comic-Con gewidmet. Die Hefte, die gibt es exklusiv vorab dort. Hier sucht du Collectors-Item.
Und das, in dem Kontext gibt es dann auch immer neue Trailer. Und
genau, neue Trailer.
Footage aus neuen Filmen.
Genau. So, und inzwischen übernehmen halt auch die Mainstream-Medien Meldungen von der San Diego-Con. Also selbst hier deutsche Magazine oder Nachrichtenportale wie jetzt hier Spon, hier Spiegel Online oder so, die haben täglich von der San Diego Con berichtet und gehabt, wobei die sich natürlich hauptsächlich dann konzentrieren auf Meldungen aus dem Film- und Fernsehbereich, weniger auf die Comic-Sachen.
Meinst du, die entwickelt sich vielleicht irgendwann mal hin zu einer Con, die mehr über Filme und Serien macht?
Nee, das glaube ich nicht. Da achten die Veranstalter schon drauf. Die haben inzwischen auch mehr Fläche angemietet, beziehungsweise die Stadtverwaltung von San Diego oder so hat letztes Jahr Planungen vorgestellt, das Convention-Gelände, also der Veranstaltungsort, da werden Erweiterungsbauten errichtet, ich glaube, zu 2014 oder so oder 2015, damit die sich dort, die Aussteller, mehr ausbreiten können. Die Überraschung bei den Eisner Awards war halt, dass ja, mein Lieblingsautor Mark Waid richtig groß abgeräumt hat. Der hat also in drei Kategorien gewonnen, teilweise mit den von ihm kreierten Serien für die Boom Studios, teilweise mit dem Daredevil von Marvel. Freut mich natürlich ganz ungemein. Ansonsten halt die üblichen Verdächtigen, es gab wieder Preise fürs Lebenswerk und...
Wurde nicht jemand überfahren?
Ja,
Es gab da irgendwie ein Twilight-Opfer.
Genau, was weiß ich, ausgerechnet ein Twilight-Fan hat es getroffen. Ich glaube, der muss Mitte 50 gewesen sein und war sportlich wohl nicht ganz so durchtrainiert. Wollte sich wohl an der Kasse vordrängeln oder ich weiß es nicht. Also irgendwie im Eingangsbereich, jedenfalls hat er die Straße überquert, ohne, wie man es schon in der Schule lernt, nach links und rechts zu gucken und ist dann wohl... Ich weiß nicht, unterm Truck oder unterm Laster gelandet und okay. Hat den Spaß nicht überlebt. Also.
Wieder vor der Tür oder was?
Ja, direkt da vorm Haupteingang.
Ah, okay.
Ja. Alle Comic-News-Websites waren voll davon, waren voller Wehmut, Wermut, Trauer. So.
Ja, hast du da sonst noch irgendwas mitbekommen? Ist da irgendwas Bemerkenswertes passiert?
Naja, ich hatte einige Sachen bei uns auf den Blog gestellt, nicht annähernd all die Sachen, die wirklich für interessant hielt, aber da habe ich eine Auswahl an Videos zum Beispiel bei uns auf dem Blog gepackt. Zum Beispiel Thomas Jane, der den Punisher gespielt hat, ich glaube in einem der Filme, den ich für einen genialen Schauspieler halte und auch den ich für perfekt halte, um den Punisher zu spielen. Der hat selbst produziert auf eigene Kosten einen Punisher-Kurzfilm. Dirty Laundry. Und den muss man mal gesehen haben, den kann man sich auch bei uns auf dem Blog ansehen. Da geht die Post ab. Es wird geballert und gemetzelt. Also, es ist wirklich wie, der guckt sich wie ein Punisher Max Comic.
What the fuck you doing here?
Laundry. Dann gab es noch, ach ja, dann hier zum Beispiel die Produzenten der Walking Dead Fernsehserie haben halt dort auch Panels abgehalten und haben dort zum Beispiel einen neuen Trailer für die dritte Season vorgestellt. Sowohl Marvel wie auch DC wie auch andere Verlage haben Computerspiele vorgestellt, die auf ihren Comics basieren. Ja, und von den Fernsehshows Big Bang Theory oder auch Fringe zum Beispiel waren dort alle präsent, haben halt ausgiebig als sich den Fans widmet. Ach ja, und eine lustige Sache war halt, Regisseur Quentin Tarantino tauchte bei DC auf dem Before Watchmen Panel auf. Hat das unterbrochen, also ich gehe mal davon aus, dass das abgesprochen war. Aber die Fans haben es geliebt, also den Videomitschnitt kann man auch bei uns sehen. Er ist deswegen dort aufgetaucht, um halt den Fans zu verkünden, dass die Comicbook-Serie zu seinem neuen Kinofilm halt bei DC veröffentlicht werden wird. Ach so, also Django okay. Unchained.
Thanks for letting me come in the DC panel here. Yeah, I'm here to announce the fact that through our film Django Unchained and DC have worked out a situation where we're going to do a Django Unchained comic. That's going to come out. I think the first couple issues will come out a couple months before the movie opens, and it'll basically take the entire story of the film and do it as an issued comic book.
Ach so, und eine neue Sandman-Serie vom Meister persönlich von Neil Gaiman, okay. Der allerdings in San Diego offensichtlich nicht persönlich anwesend war. Sondern DC hat halt auf eins seiner Panels, aufs Vertigo-Panel halt, ihn eingespielt per Videomitschnitt und in so einem 4 Minuten waren es, glaube ich, stellt er den Fans halt die Planung vor für eine Sandman-Serie aus seiner Feder, die, ich glaube, ab Mitte 2013 erscheinen wird. Und Zeichner wird, bemerkenswert, J.H. Williams, der ja bekannt ist vor allen Dingen durch Batwoman. Mhm. Das wären so die Highlights, die mir jetzt spontan einfallen würden. Ach so, ja, ich sehe hier, Marvel hat halt dann noch die Titel seiner nächsten Kinofilme verkündet, wobei da eigentlich keine größeren Überraschungen gibt. Halt der Titel von Thor 2, Captain America 2 und so weiter und so fort. Also, okay. Oder Joss Whedon zum Beispiel, der sich angeblich immer noch nicht sicher ist, ob er auch Regie bei der Fortsetzung von Avengers führen will. Mhm. das kann jetzt ihr Poker sein, um halt sein Gehalt nach oben zu treiben. Also,
okay, den wird es den Film auf jeden Fall.
Ja, davon kann man ausgehen, weil Marvel verzahnt die Marvel-Filme jetzt derart, die nächsten, die jetzt kommen werden, dass ich glaube, dass man Probleme hätte, wenn man sich Avengers 2 ansieht und guckt sich die Filme davor alle nie an. Also ja. Captain America 2, Iron Man 3, Thor 2, Guardians of the Galaxy, Ant-Man und weiß der Geier, was da noch nachmacht ist, weil diese Storylines fangen an, immer mehr ineinander verschachtelt zu sein. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, mit dem Marvel 1961, 62 ja sozusagen auf Sendung ging mit den Fantastic Four, dann kam Thor, Hulk, Iron Man etc. dazu und da haben die Titel dann peu nach ein, zwei Jahren auch alle Bezug aufeinander genommen, so entstand halt Kontinuität und das machen sie jetzt halt mit den Kinofilmen.
Ja, die legen wieder richtig los jetzt.
Ne? Genau.
Gut, so viel dazu, würde ich sagen.
Every punk in this town is scared stiff. They say he can't be killed. They say he drinks blood.
Is there a 6-foot bat in Gotham City?
Vicky Vale.
Bruce Wayne.
And what do you do for a living?
Ich dachte mir, wir können ja mal über Batman reden.
Komm, ja.
Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Pop-Ikonen überhaupt.
Ja, so neben Mickey Mouse, Superman,
Elvis.
Ja, halt gab ja mal vor xx Jahren, hatte mal jemand die Behauptung aufgestellt, es gibt nur 5 Comic-Figuren, die weltweit überall von jedermann erkannt werden. Selbst von Leuten, die noch nie einen Comic gelesen haben. Und da war die Rede halt von Superman, Batman, Tarzan, Mickey Mouse. Oh Gott, und dann krieg's nicht mehr zusammen. Kann gewesen sein Popeye oder irgendwas. Aber wohlgemerkt, diese Liste stammt aus einer Zeit, bevor Marvel anfing, seine großen Kinoerfolge zu feiern. Hm? Ja. Das ist halt, da darf man nicht außer Acht lassen. Marvel helfen die Kinofilme natürlich auch unglaublich, den Bekanntheitsgrad der Figuren zu steigern. Wenn man noch vor 10, 15 Jahren jemand auf der Straße gefragt hätte nach Superhelden und derjenige hat noch nie einen Comic gelesen, der hätte dann geantwortet Superman, Batman, weil die Figuren kennt jeder durch die Kinofilme. Mhm. Dadurch, dass jetzt auch Marvel endlich nach langen Jahren des Darbens erfolgreiche Kinoverfilmungen veröffentlicht hat, sieht so aus, dass jetzt halt auch Spider-Man oder Wolverine bekannt sind wie ein bunter Hund und nicht nur Comic-Fans.
Ja.
Jetzt sind wir wieder vom Batman abgekommen. Batman ist halt, hat ein bisschen was von einer Mischung aus Zorro, aus einem Vigilanten. Der verarbeitet halt seine Kindheitstrauma, weil er musste mit ansehen, als, da gibt es verschiedene Versionen, so als 6- oder 8-Jähriger, wie vor seinen Augen seine Eltern ermordet wurden, erschossen wurden und hat sich dann halt entschlossen, Jahre später als Fledermaus verkleidet auf Verbrecherjagd zu gehen. Wobei die Figur ist halt auch ähnlich wie Superman über 70 Jahre alt und da sind im Laufe der Jahrzehnte diverse Versionen entstanden, die zum Teil auch widersprüchlich sind. Also es gibt humorvoll gemachte Batman-Sachen. Es gibt Sachen, die sind recht düster gehalten. Dann gibt's Batman-Stories, die ich recht gerne gelesen habe früher, die, wo er mehr so à la Sherlock Holmes Indizien sammelt und
der Detektiv.
Genau. Und und dann gibt's, das haben wir ja Frank Miller zu verdanken, dann gibt's halt noch diese Variante, wo er sich für meinen Geschmack aufführt, fast wie so ein Psychopath. Also finde ich etwas heikel. Also mein Ding ist es nicht unbedingt. Ich bin auch kein großer Fan der moderneren Batman-Comics. Also mit Ausnahmen, es gibt auch Sachen, die mir gefallen, aber ich mag mehr den Batman, gerade so aus den 40er, 50er Jahren.
Das ist ziemlich bunt angefangen, oder?
Nee, der erste Batman war sehr düster und auch relativ brutal. So. Und die Zeichnungen waren recht hölzern, weil Bob Kane kein guter Zeichner ist. Die Sachen, vor allen Dingen viele Sachen, für die Batman bekannt ist, stammen gar nicht von ihm. Sein Batman, seine ersten Entwürfe, da hatte Batman ein starres Cape, was wirklich aussah wie eine wie die Fledermausflügel so in diesem alten Batman-Logo. Also richtig so aufgespannte Fledermausflügel. keine Kapuze mit Hörnern, sondern eine Domino-Maske, wie wir sie von Robin kennen. Mhm. Keine Handschuhe. Dieses Kostüm, wie wir es kennen, das stammt eigentlich nicht von Bob Kane, sondern Bill Finger, der Autor, hat ihm da beratend zur Seite gestanden. Aber Bob Kane war damals so schlau und hat bei DC seinen Vertrag, als er den unterschrieben hat, so anlegen lassen, dass der bis in alle Ewigkeit als alleiniger Erfinder genannt wird. Während all die anderen Zeichner-Autoren, die einen Haufen Sachen erfunden haben, wie zum Beispiel Robin, Joker, Catwoman, das sind alle Figuren, die unglaublich wichtig sind für den Batman-Mythos, die aber nicht von Bob Kane erfunden wurden. Okay. So, aber er wird für all diese Figuren immer als der Creator genannt. Mhm. Finde ich etwas unfair. Darum gibt es im Internet, auf diversen Websites oder ich habe auch Fanzines zu Hause, die sich mit Superman, Batman und Co. beschäftigen. Die Autoren nennen dort jedes Mal auch Bill Finger oder Gardner Fox gemeinsam mit Bob Kane als Erfinder von Batman, wie es sich gehört. Okay. Das wäre also so wie bei Superman, wenn da plötzlich nur Jerry Siegel und nicht Joe Schuster genannt werden würde oder umgekehrt.
Okay. Was haben wir für Charaktere? Also die Hauptfigur, hast du schon erklärt, ist
Batman,
ist alias Bruce Wayne. Ein Milliardär, der im Grunde sein Kindheitstrauma.
Genau, ist im Lauf der Jahre natürlich angepasst worden. In den ersten Heften war er nur Millionär, aber die Inflation schreitet voran. Darum hat man dann im Laufe der Jahrzehnte aus ihm Milliardär gemacht.
Mhm. So. Also er ist einfach stinkreich.
Und genau. In den frühen Heften war er einfach nur Playboy und hat den die Langweilten gemimt, der dann ab und zu Polo spielen gegangen ist mit Commissioner Gordon oder so. Und im Laufe der Jahrzehnte wurde dieser Background immer mehr ausgebaut, sodass er dann Bruce Wayne jetzt halt da seine Miezen hat, die mietet oder sich von Alfred beschaffen lässt, dem Butler, die dann auf Partys oder so tun, als wenn er mit denen da tolle Affären hat, halt als Deckung für sein Doppelleben, weil nachts treibt er sich ja nicht in irgendwelchen Betten herum, sondern jagt als Batman dann halt böse Gangster durch Gotham City.
Genau, und diese bösen Gangster spielen ja auch eine total wichtige Rolle eigentlich, also
jeder Held ist immer nur so gut wie sein Ebenbild, der Schurke, gegen den er kämpfen muss.
Gerade die Batman-Gegner sind ja auch für sich eigentlich schon total berühmte Charaktere, ne?
Hier der Joker, der absolute Erz-Nemesis von Batman oder Catwoman,
Riddler,
oder von den moderneren Figuren jetzt im aktuellen Kinofilm dann halt Bane. Ja. Eine Figur, mit der ich also zum Beispiel überhaupt nichts anfangen kann, aber das liegt halt daran, dass es dem Zeitgeist geschuldet, der ist zu einer Zeit entstanden, wo die Comics gar nicht rachial, brutal genug sein konnten.
Did they kill him?
I'm not sure.
Huh? Why didn't you just kill me?
Your punishment must be more severe.
Bane ist ja die Figur, die Batman damals im Kampf der Rückgrat gebrochen hat. Ich habe die Story damals gelesen, aber besonders überzeugend oder besonders toll fand ich es nicht. Also, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht eine tolle Geschichte war, aber mich persönlich, also ich kenne bessere Batman-Stories. Mhm.
Wann ist der ungefähr entstanden, weißt du das, Bane?
Bane, oh Gott, das muss so 1992, 93 rum gewesen sein, weil witzigerweise zu der Zeit durch die Batman-Serien halt eine längere Storyline lief, die da kulminierte, dass Bane Batman das Rückgrat bricht und Batman anschließend durch Azrael ersetzt wird. Mhm. Der Witz ist nur, dass fast zeitgleich parallel dazu die Superman-Autoren Superman haben gegen Doomsday kämpfen lassen. Superman wurde gekillt und wurde auch ersetzt durch vier Pseudo-Supermänner. Und die Storys sind aber vollkommen unabhängig voneinander entstanden. Das ist ein unglaublicher Zufall, dass die Sachen fast zeitgleich erschienen sind. Muss wohl gerade in der Luft gelegen haben.
Okay.
Und praktisch beide Originale, also der Original-Superman und auch der Original-Batman, kamen auch fast zeitgleich dann wieder zurück. Als diese Mega-Storylines, diese Storybögen nach über einem Jahr abgeschlossen waren. Da gab es in einem, glaube, das war ein Superman-Heft, da gab es dann eine lustige 2- oder 3-Seiten-Szene, wo Superman und Batman sich kurz treffen und sich sozusagen unterhalten darüber, von wegen, was sie im letzten Jahr so alles mitmachen mussten. Das ist, als wenn sich unser eins mit seinem Kumpel in der Kneipe kurz mal hinsetzt, ja, den er ein Jahr nicht gesehen hat. War eine schöne Szene.
Ja, lass uns doch mal kurz so die wichtigsten Ereignisse im Batman-Universum durchgehen. Entwickelt, erfunden wurde der in den 50ern oder 40ern?
Erstauftritt hatte Batman, was war das? 1939, also 11 Monate nach Superman.
Ah, okay. Also so. Er war der zweite.
Ja, naja, entstanden ist er, das war im Grunde eine Auftragsarbeit. DC ist an Bob Kane herangetreten und hat gesagt, die haben ja anfangs nicht gewusst, dass Superman ein Hit ist. Die haben mehrere Monate gebraucht, um zu merken, dass immer die Action-Comics-Ausgaben, wo Superman auf dem Cover war, der war ja auch noch nicht auf jedem Titelbild zu sehen, aber immer die, wo er auf dem Cover war, waren ausverkauft in Rekordzeit. Okay. Nach einem Jahr waren sie dann so weit und haben gesagt, verdammt nochmal, diesen Erfolg müssen wir duplizieren. Und Bob Kane bekam dann halt den Auftrag, mach was so ähnlich ist wie Superman. Und ja, er hat halt dann mit Bill Finger zusammen Batman kreiert.
Okay. Das nächste, was wahrscheinlich viele Leute kennen, ist diese Serie aus den 60ern.
Ja, die ist wunderbar.
Diese großartige, bunte Serie mit diesen Soundeffekten immer zwischendurch.
Wenn man hier in Deutschland werden die meisten vermute ich mal vielleicht sogar nur den Kinofilm kennen, weil der lief tatsächlich Ende der 60er auch bei uns in den Kinos, in den 70ern so in Jugendvorstellungen, so in kleineren Kinos.
Emergency. Batman speaking. Warning all of you to brace yourselves for big news.
The biggest.
Tell them, Robin.
Holy superlatives, Batman. It's really exciting. Soon, very soon, Batman and I will be batapulting right out of your TV sets and onto your theater screens.
That's right, Robin. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrills. The big screen gives us more space on land, sea, and in the air to challenge the most bataclysmic collection of super criminals that ever plotted to take over the world.
Holy memoranda, folks! Make a note not to miss it.
Good thinking, Robin.
Die Fernsehserie, auf dieser Film basiert, Batman hält die Welt in Atem, die lief bei uns in Deutschland mit 20 Jahren Verspätung. Die hat Sat.1 nachträglich aufgekauft, synchronisieren lassen im Zuge des Tim Burton Batman Kinofilms, weil da war ja hier die große Batmania, überall trällerte Prinz den Batdance daher und Sat.1 gab es dann wie im US-Fernsehen zweimal die Woche Batman, weil es waren immer zwei Folgen. Eine hatte einen Cliffhanger und wurde dann am nächsten Tag aufgelöst.
Ja, ich erinnere mich gut.
Reicht mir das Bat an die Haifischspray.
Robin, du hast dich mal wieder nicht angeschnallt mit dem Batgurt.
Wir fahren doch nur einige Blocks weiter.
Es wird nicht mehr lange dauern dann. Bist du alt genug, um deinen Führerschein zu machen, Robin? Dann hast du die Möglichkeit und darfst das Batmobil und andere Wagen fahren. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr.
Sicher, Batman, du hast wohl recht damit.
Ja, genau. Und die Namen waren zum Teil recht lustig übersetzt. Also Catwoman hieß dann das Katzenweib. Ja, der Riddler Rätselknacker, während er in den Ehapa Comics zeitweise Mr. Things genannt wurde. Ja, der Pinguinmann. Und am lustigsten fand ich immer Cesar Romero, der den Joker gespielt hat. Und der Schauspieler hat sich standhaft geweigert, sich seinen Schnauz abzurasieren für die Rolle. Also konnte man in den Nahaufnahmen immer deutlich sehen, dass sie ihm weißes Make-up über den Schnauzbart geschmiert haben.
Ja.
Das ist übrigens lustig, in Batman XXX, dieser Adult-Porno-Variante der Batman-Fernsehserie, die vor 2 Jahren produziert wurde, waren die so detailversessen, da haben die darauf geachtet, der Typ, der dort den Joker spielt, hat tatsächlich auch einen Schnauz und da ist auch weißes Make-up über dem Schnauz.
Ja, die sind ja sehr detailverliebt
gemacht. Ja, die Batman, also dieser Batman XXX ist in der Hinsicht einfach großartig. Den muss man gesehen haben, weil das ist im Grunde genommen eine einzige liebevolle Hommage an die 60er Jahre Fernsehserie.
Ja.
Viele Höhepunkte drin.
Ja, und das Ding wurde in Deutschland ausgestrahlt im Zuge dieser Tim Burton Kinofilme, hast du gerade gesagt. Anfang der 90er der Batman mit Jack Nicholson als Joker.
Den ich für eine Fehlbesetzung halte. Also Jack Nicholson ist ein begnadeter Schauspieler, aber Schon als ich das erste Mal hörte, der soll den Joker spielen, war ich entsetzt, weil der Joker muss schlaksig wirken und jung und agil wirken. Also Heath Ledger zum Beispiel war wirklich eine Offenbarung in der Hinsicht als Joker.
Ich fand Jack Nicholson total gut, bis ich Heath Ledger gesehen habe.
I wanted to see what you do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold.
Where's Dent?
Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever.
Then why do you want to kill me?
I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you complete me.
Das wird wahrscheinlich jeder Leser anders interpretieren, aber ich habe mir zum Beispiel immer gesagt, Lex Luthor ist ein Tick älter als Superman, 3-4 Jahre. So kam das für mich immer in den Comics rüber, auch in diesen Jugendabenteuern. Und genauso habe ich mir in den Batman-Comics immer vorgestellt, der Joker muss ungefähr im selben Alter wie Batman sein. Darum, das war für mich der Grund, warum ich in diesem Burton-Batman, also Jack Nicholson als Joker, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, dass der Joker sieht aus, als wäre der Vater von Batman, so altersmäßig meine ich.
Ja, stimmt.
Funktioniert irgendwo nicht. Dagegen in der Fortsetzung dann Batman Returns, von dem Film kann ich einfach nicht genug kriegen, weil da spielt Bert Michel, hier Michelle Pfeiffer, dann Catwoman und das ist einfach großartig.
I just couldn't live with myself, so don't pretend this is a happy ending. You killed me, the Penguin killed me, Batman killed me, that's 3 lives down. You got enough in there to finish me off?
One way to find out.
Wenn die mit Bruce Wayne, sie als Selina mit Bruce Wayne dann unter Mistelzweig tanzt, die Dialoge, die sie sich zuwerfen, dann diese Entkleidungsszenen in Wayne Manor, wenn sie sich gegenseitig an die Wäsche wollen und müssen dann verbergen, dass sie Narben haben von ihren Kämpfen, die Maskierungsszene zum Ende hin, die wirklich 1:1 aus einer meiner Lieblings-Batman-Stories übernommen wurde. Also der Film, ich finde ihn großartig, ist für mich der schönste Batman-Film. Ja. Also neben dem mit Heath Ledger, gib's zu.
Ja, der ist auch visuell einfach ziemlich grandios. Also stark orientiert an alten Schwarz-Weiß-Klassikern und so weiter.
Ja, und auch die Namensgebung zum Teil hier. Max Schreck.
Stimmt,
zum Beispiel. Ja. Und dann gibt's natürlich auch noch diese Hommage an die 60er Jahre Fernsehserie, die Joel Schumacher da produziert hat. Also hat Schumacher mal in Interviews.
Du redest jetzt von dem dritten und vierten Teil?
Genau, mit Val Kilmer und George Clooney.
Mitte der 90er?
Genau, wobei George Clooney als Bruce Wayne eigentlich ja nicht mal so schlecht fand, weil George Clooney in Interviews immer wieder sagt, der gibt sich immer die Schuld, dass der Film gefloppt ist. Und da bin ich der Meinung, das stimmt einfach nicht. Der Film ist gefloppt, weil der Drehbuch unterirdisch war und die Figuren einfach scheiße ausgearbeitet waren.
Das war so ganz quietschig bunt auf einmal.
Und dann hat sich Joel Schumacher ja den Scherz erlaubt und hat Batman und Robin auf ihren Rüstungen, auf den Kostümen halt Brustwarzen verpasst und ihnen dann die Beule im Schritt besonders groß ausgestalten lassen und so eine Sache. Und während das Batgirl im Film halt total asexuell rüberkam, dann muss man natürlich wissen, dass Joel Schumacher auch ein schwuler Regisseur in Hollywood ist. Also unter anderem hat er ja die US-Version von Queer as Folk produziert. Von daher sollte einen das nicht wundern. Also ich versuche die beiden Filme zu sehen als ja, wie soll ich sagen, angeschwulte Hommage an die 60er Jahre Fernsehserie. Dann kann man Spaß damit haben. Ja, dann funktioniert es. Aber ansonsten halt, das ist halt das Problem. Die Figur Batman, die ist so alt, ähnlich wie bei Superman. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Figur immer wieder von neuen Autoren nochmal neu erfunden und jeder Autor oder jeder Redakteurs- oder Autorenteam hat halt andere Aspekte der Figur ausgearbeitet oder versucht, der Figur andere neue Seiten abzugewinnen.
Ja, was gab es denn da für unterschiedliche Aspekte?
Ja, also der gruseligste Batman ist Mitte der 50er bis Anfang der 60er Jahre veröffentlicht worden. Da waren die Geschichten tatsächlich quietschbunt. Batman ist grundsätzlich am heller lichten Tag überall zu sehen gewesen, ähnlich wie in der Fernsehserie, weil die 60er Jahre Fernsehserie, die orientiert sich tatsächlich an diesen Comics aus den 15, so sehr ich die Fernsehserie auch mag, aber die Comics, auf denen das basiert, finde ich grauenhaft, weil Batman dann im Kampf gegen Außerirdische oder also das waren eigentlich Geschichten, die bei Superman perfekt in der Zeit gepasst hätten, aber nicht zu Batman. So, und erst Anfang der 60er Jahre, als die Auflage von Batman dermaßen im Keller war, dass DC tatsächlich gesagt hat, wir stellen das Ding jetzt ein. Dann gab es nochmal einen Autoren-Zeichnerwechsel und die bekamen, ich glaube, ein halbes Jahr Zeit, die Auflage wieder nach oben zu holen. Sonst ist Batman eingestellt. Und denen ist es dann tatsächlich gelungen. Das war die Zeit, Batman bekam plötzlich dieses gelbe Oval auf der Brust. Ja. Der sogenannte New Look Batman. Mit einem Mal musste Batman seinen Verstand benutzen, Fälle lösen, immer mehr Geschichten spielten bei Nacht, im Dunkeln oder auf irgendwelchen Schlösschen oder wie auch immer. Dann kam halt die Fernsehserie. Nach dem Ende der Fernsehserie übernahm dann Neil Adams Brave and the Bold. Das war der Batman-Team-Up-Titel, wo Batman immer mit anderen DC-Helden zusammen agierte. So, und die Sachen kamen beim Publikum, bei der Leserschaft so ungemein gut an, weil Batman war plötzlich eine Kreatur der Nacht. Es war düster, zum Teil schon so ein bisschen nihilistisch, manchmal, es gab Storys, die schon so ein bisschen ins Gruselige gingen und das hat der Figur dann halt neue Impulse gegeben.
Zu der Zeit kam dann auch die Frank Miller-Version.
Die Miller-Version ist ungefähr 10 Jahre danach entstanden. Also was ich eben erzählt habe, hier Neil Adams und so, das sind Sachen, die sind Ende der 60er bis Mitte der 70er. Also ich würde sagen, Frank Miller hat aufgebaut auf dem, was Neil Adams vorher geschaffen hat, hat das halt nochmal potenziert irgendwie, noch gesteigert. Ich kann mich noch erinnern an die Werbeanzeigen damals in den DC-Comics. DC wusste offensichtlich gar nicht, wie sie das bewerben soll. Die haben da geredet von Batman, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat und Veröffentlichung in einem Format, was vollkommen ungewöhnlich ist, weil das Format war für damalige Verhältnisse wirklich ungewöhnlich. Batman Dark Knight Returns, ja, also von Miller, das waren 4 Einzelhefte, die es gab noch gar keinen Namen für dieses Format. Heute sagen wir dazu Prestige-Format. Das waren im Grunde genommen 4 wie Paperbacks mit Leimung, mit Bindung, aber mit festem Umschlag auf sehr gutem Papier gedruckt. Und die kamen dann im Abstand von etwa 6 Wochen. Und das war auch der erste Titel oder einer der ersten Comic-Titel, die es nur in Comic-Shops gab.
Das Dark Knight-Format.
Ja, anfangs hieß es Dark Knight-Format, dann weiß ich noch, dann fing Marvel plötzlich an, damit herum zu experimentieren, hat auch irgendeine Miniserie im selben Format veröffentlicht und wollte aber natürlich aus verständlichen Gründen nicht sagen, erscheint im Dark Knight-Format. Dann ging das ein paar Mal hin und her und dann, ich glaube, so ungefähr 2 Jahren hat sich das dann in den Comic-Shops eingebürgert, vom Prestige-Format zu reden.
Okay.
So. Also,
welche Serie Marvel damals in dem Format draußen hatte?
Ich weiß es nicht mehr. Aber das war damals jedenfalls eine super Zeit als DC-Leser. Es war einfach wunderbar. Da kamen nur geile Sachen. Der Vierteiler Dark Knight von Frank Miller, Watchmen als 12-Teiler, Camelot 3000 als 12-Teiler, alle zum ersten Mal auf gutem Papier gedruckt, fast werbefrei. Crisis on Infinite Earths, der das alte DC-Universum beendete, Man of Steel, der 6-Teiler von John Byrne, der Superman neu startet, George
Pérez. In der Zeit haben sich auch amerikanische Comics einfach stark verändert, ne?
Na ja, ganz speziell DC hat sich verändert. Das einzig Nennenswerte, was in der Phase von Marvel kam, war Marvel Superhero Secret War 1 und 2. Das waren Comics, die ursprünglich gedacht waren als Tie-In für eine Actionfigurenreihe. Und daraus ist dann mehr geworden. Da hat Marvel dann gemerkt, verdammt nochmal, durch diese Crossover verkaufen sich damals zumindest noch unsere anderen Serien automatisch auch besser. Und damit fing es dann an, dass sowohl DC wie auch Marvel jedes Jahr neu Crossover gemacht haben. Bei DC war dann halt Crisis on Infinite Earths, womit die jährlichen Crossover losgingen. Bei Marvel war es halt der Superhero Secret War. Mhm. Aber war eine tolle Zeit damals, also weil die waren viel experimentierfreudiger damals. Heute, das wirkt alles so geplant. Oder ich kann es nicht beschreiben, das war damals irgendwie, okay, liegt auch daran, damals gab es natürlich auch kein Internet, das heißt, also da hast du diese Informationen, das war wie eine Überraschung, du blätterst in einem Magazin und dann hast du plötzlich eine ganzseitige oder eine doppelseitige Werbeanzeige für Miller's Dark Knight oder für Watchmen oder Crisis oder was auch immer.
Wie war lange hat für dich da die goldene Zeit angehalten? Von welchem Zeitraum redest du?
Ich würde sagen, das fing an 1984, 85 und fing dann an, so Durchhänger zu haben, so 89, 90. Ich mache es jetzt auch daran fest, hier immer den Superman, den ich so heiß und den ich liebe. Die Hefte, diese Neustartsachen waren einfach klasse bis etwa Mitte der 90er Jahre, so bis etwa ein Jahrgang nach dieser Doomsday-Geschichte. Danach fingen die Superman-Serien dann an, sich zu wiederholen und sich von Event zu Event zu hangeln. Wohlgemerkt nicht nur die Superman-Serien, auch andere DC-Titel, bei Marvel dasselbe. Also irgendwie ab Mitte der 90er hatte sich das alle totgelaufen. Vor allen Dingen die Sachen wurden ab dem Zeitpunkt immer blutrünstig. Man musste auf Teufel komm raus Image kopieren, weil Image war damals der absolute Platzhirsch und hat den beiden großen Verlagen Marvel und DC unglaublich Leserschaft abgejagt. Ja. Image war frisch und neu und das färbte dann leider, muss ich sagen, auch viele DC und Marvel-Serien ab, weil mit einem Mal konnte das Blut ja nicht genug spritzen in den Heften und manche Hefte bestanden selbst nur noch aus Splash-Pages. Die Heldinnen und Schurken sahen aus, als kämen sie gerade vom Straßenstrich. Mhm. Bin ich vielleicht zu konservativ? Also mir hat es nicht gefallen.
Okay. Kommen wir mal zu dem, was jetzt gerade aktuell so in den Comics abgeht. Es gab ja diesen großen DC-Relaunch.
Genau, und der ging, wie soll ich sagen, DC hat zwar alle Serien nochmal mit einer neuen 1 gestartet, also selbst traditionsreiche Serien wie Action Comics, Superman, Batman, Detective Comics, die also schon im 700er, 800er oder 900er Nummernbereich waren, weil die halt ohne Unterbrechung seit Ende der 30er Jahre durchliefen. Auch die Storylines komplett neu gestartet mit gewissen Ausnahmen. Und dazu gehören halt Batman, Green Lantern, Legion of Superheroes und Jonah Hex, der Westernheld. So, die starteten zwar auch alle mit einer neuen 1, aber bei denen ist der Background der Figuren größtenteils erhalten geblieben. Das heißt also, Batman-Stories aus den letzten 5 oder 10 Jahren haben nach wie vor Bestand, mit kleinen Änderungen in den Details, aber der Großteil der Stories hat Bestand. Also auf die Art und Weise können die ganzen Sachen, zum Beispiel die Grant Morrison in den letzten 8 Jahren geschrieben hat für Batman, die sind also nicht verloren. Die sind Kanon, okay, wie man so schön sagt.
Wie viele Serien im Batman-Universum gibt es jetzt gerade momentan?
Also DC publiziert derzeit im Schnitt etwa, ich glaube, 4 bis 5 Hefte pro Woche. Das heißt also etwa 16 bis 20 Hefte pro Monat erscheinen. Zum Vergleich, von der Green Lantern oder von Superman gibt es jede Woche einen Titel bei DC. Von Batman halt, also inklusive der Nebenfiguren wie Robin, Robin erscheint zurzeit nicht, aber Nightwing, Batgirl, Batwoman und wie sie alle heißen, die haben ja alle ire eigenen Heftreihen. Ja. So, wenn man die mitzählt, dann kommt Batman auf etwa 16 bis 20 Hefte im Monat.
Wow. Ja. Dafür, dass Superman doch eigentlich so der Superstar ist.
Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst. Ich werde mich gleich entleiben, hier vor dem Mikro. Nein, ist dem Zeitgeist geschuldet und gerade durch die Tim Burton-Filme und so ist Batman halt irrsinnig populär geworden. Also bis Ende der 80er Jahre war Superman definitiv die DC-Figur, also das Aushängeschild von DC. Das änderte sich dann, ich würde sagen, spätestens Anfang der 90er Jahre hatte dann Batman halt Superman in der Popularität überflügelt. Das haben wir vorher nur ein einziges Mal erlebt, nämlich Ende der 60er Jahre für die 3 Jahre, wo die Fernsehserie lief. Mhm. Ja, ansonsten bin ich inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass bei DC einfach die Redakteure oder wer da das Sagen hat, da gibt es einfach so gut wie niemanden, der überhaupt weiß, wie man Superman schreibt. Dagegen um Batman, da reißen sich offensichtlich alle. Jeder will halt einen psychopathischen Gangsterjäger, der als Fledermaus verkleidet herumläuft, schreiben oder zeichnen. Aber niemand halt einen Pfadfinder, der in einem rot-blauen Strampelanzug durchs Gelände fliegt. Ist halt so. Ja. Superman ist, glaube ich, mehr was für, ja, weiß nicht, Fans, die es halt gerne ein bisschen altmodisch mögen. Hm. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Aber Superman wurde auch stärker verändert, oder?
Ja, was meiner Meinung nach daran liegt, derzeit hier dieser Neustart, hier The New 52, da habe ich inzwischen so das Gefühl, dass die bei einigen Figuren oder einigen Titeln, da wirkt es nicht so hundertprozentig durchgeplant, wie uns der Verlag das weiß machen will, sondern ich habe bei einigen Serien wirklich, gerade bei Superman zum Beispiel, das Gefühl, die sammeln einfach Ideen, schmeißen sie an die Wand und sehen zu, was bei den Fans sozusagen an der Wand kleben bleibt. Mhm. Also anders kann ich mir die Sprünge in der Logik und im Storyablauf zum Beispiel im Superman-Titel nicht erklären. Action Comics zum Beispiel ist der Superman-Titel, der relativ linear eine Geschichte erzählt, wo ich als Leser das Gefühl habe, da denkt sich der Autor etwas dabei und der arbeitet. Der hat bestimmte Zielmarken sich gesetzt und die arbeitet jetzt peu à peu in seinen Storylines ab. Ist halt Grant Morrison. Der Superman-Titel dagegen, der hat jetzt, ich weiß nicht, es ist ein knapper Jahrgang draußen und der hat inzwischen, ich glaube, dreimal den Autoren gewechselt, unzählige Male, so kommt es mir jedenfalls vor, den Zeichner gewechselt, also weil offensichtlich ist es einfach niemand da, der versteht, was die Figur ticken lässt. Also und Morrison und Mark Waid, da haben wir ihn wieder, auch Superman-Fanboy Deluxe, absolute Superman-Fan und die haben ja damals also das war, glaube ich, im Jahr 2000 oder 2001 DC den Vorschlag gemacht, Superman neu zu starten, zu modernisieren. So, und DC hat es da eiskalt abblitzen lassen. Danach durfte Mark Waid zwar noch Birthright, also seine Version der Superman-Origin, schreiben, aber das war es dann schon. Während Grant Morrison zum Beispiel Teile seiner Konzepte, die er für diesen Neustart von Superman angedacht hatte, dann im All-Star-Superman verarbeitet hat oder zum Teil auch jetzt in Action-Comics. Es ist für mich also, wenn man sich mit diesen Hintergründen beschäftigt, hochinteressant zu sehen, wie da Resteverwertung sozusagen betrieben wird. Mhm. Ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern es ist wirklich interessant zu sehen, wie sowohl Mark Waid damals bei Birthright wie auch Grant Morrison jetzt bei Action Comics anfangen, Elemente aus ihrem damals gemeinsam angedachten Superman-Relaunch-Spieße, die separat verarbeitet haben. Mhm. Aber wir wollten ja uns über Batman unterhalten. Ja, ja. Fällt mir gerade auf.
Einen Superman-Film gibt es ja auch demnächst. Dann können wir.
Ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich bin ganz geil drauf, Superman im Kettenhemd zu sehen. Macht unglaublich viel Sinn. Ungefähr so viel wie in den U-52-Heften einen unverwundbaren Kryptonier, weil dann ist Superman ja nicht, in der Rüstung zu sehen. Also tut mir leid, also ich verstehe die Logik nicht. Das ist wieder, deswegen sage ich, bei DC gibt es offensichtlich niemanden, der weiß, wie Superman funktioniert. Beziehungsweise die wenigen Autoren, die es wüssten, die lassen sie nicht ran. Zum Beispiel Mark Waid.
Also ich finde ja eher, Superman sollte lieber wieder lange Haare haben. Dann könnte er als Clark Kent diesen kleinen Pferdeschwanz haben und als Supi dann halt wieder die langen Haare. Das fand ich echt geil.
Gruselig. Gut, aber wir wollten ja über Batman reden.
Genau, der Mann, der bevorzugt in schwarzem Lack und Leder durch die Straßen streift.
Ja, was ist da eigentlich los? Da gibt es doch bestimmt ein paar interessante Theorien, warum der in so einem Outfit rumläuft, oder? Du kennst dich doch da bestimmt aus.
Naja, es gibt halt gewisse Fangruppen, die sind dann der Meinung, dass Bruce Wayne im Grunde genommen auch auf SM steht und auf Lack und Leder und ähnlichen Kram. Ja. Dann gibt's die Fans, die der Überzeugung sind, dass er was mit nicht mit Catwoman am Laufen hat, sondern mit Dick Grayson, also Robin, Nightwing. Also man muss im Internet eigentlich nur ein bisschen herumgoogeln oder so die richtigen
Stoffe. Also Robin ist sein Sidekick, sein Kompagnon.
Genau, und in 50er Jahren gab es einen Riesenskandal. Da hat ein Psychologe namens Frederick Werther, Wertham, mein Gott, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, ein Buch geschrieben, veröffentlicht, Seduction of the Innocent. Das ging also zum Teil bis vor Gericht, Verlage gingen dadurch pleite, etc., etc., weil der tatsächlich so pseudowissenschaftlich versucht hat zu beweisen, dass wir Mädchen, die Wonder Woman Comics lesen, lesbisch werden und dann anfangen auf SM zu stehen. Oder Jungs, die Batman-Comics lesen, schwul werden, weil Batman und Robin halt die ideale schwule WG sozusagen vorleben.
Ja, finde ich auch sehr naheliegend.
Naja, damals, als ich anfing mit dem Comic sammeln und dann irgendwann, man kauft halt alte Fanzines und Magazine, inzwischen gibt es Internet, da kann man auch alles nachlesen. Da muss ich sagen, so ganz abwegig finde ich es nicht, wenn man sich die Batman-Comics aus den 40er, 50er Jahren ansieht oder auch die Wonder Woman-Comics. Weil da sieht es dann tatsächlich so aus, es gibt zuhauf Stories, die fangen dann damit an, dass Bruce Wayne und Dick Grayson frühmorgens in Wayne Manor gemeinsam in ihrem Doppelbett im gemeinsamen Schlafzimmer aufwachen.
So was gibt es
mehrere Geschichten. Das heißt, die pennen im selben Bett. Oder Panels, wo Robin unartig ist und von Batman über Knie gelegt wird und bekommt den Hintern versohlt.
Das waren offizielle Stories?
Ja, so eine Sache. Muss man dazu aber auch sagen, damals war alles viel harmloser. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Autoren oder Zeichner damals davon ausgegangen sind, das macht jetzt entsprechend tickende Leser schön scharf oder so, sondern die, ich meine, auch das Wort fängt schon an mit dem Wort gay, das hat ja damals eine ganz andere Bedeutung gehabt als heutzutage. So, aber Wonder Woman zum Beispiel auch, es gibt praktisch aus den 40er Jahren keine Wonder Woman Geschichte, wo sie nicht mindestens einmal gefesselt wurde oder ausgepeitscht wurde oder wo ihr irgendwelche Schurken ans Leder wollten. Also deswegen so ganz abwegig ist das nicht, was der Wertham damals von sich gegeben hat. Nur die Auswirkungen sind halt Jahrzehnte später noch zu spüren gewesen, weil dadurch sahen sich die Verlage, die halt nicht zumachen wollten, wie zum Beispiel DC, gezwungen, diesen Comics-Code einzuführen.
Diese Selbstzensur eigentlich.
Genau. Und fortan durften bestimmte Namen oder Sachen nicht mehr gezeigt oder erwähnt werden. Vampire zum Beispiel durften nicht mehr gezeigt werden, etc., etc. Als der Comics-Code dann Ende der 60er, Anfang der 70er immer mehr aufgeweicht wurde, war das interessanterweise auch die Zeit, wo Neil Adams Stunde schlug und er anfing, Batman düster zu machen. Also da spielen verschiedene Sachen ineinander. Also man muss das im Grunde genommen irgendwie, ja, wie soll ich sagen, gesamthistorisch irgendwie sehen.
Ja, man kann an so einem Superhelden irgendwie echt auch gut festmachen, wie Amerika sich
entwickelt hat. Ja, wie verklemmt das damals war, wie verklemmt das heute ist.
Ja.
In den Superman-Comics zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, da gab es auch offen schwule oder lesbische Figuren. Nicht Hauptfiguren, aber so im Umfeld von Clark Kent, Lois Lane oder so, die dann schwul oder lesbisch waren. Da geht schon der Zeitgeist irgendwie mit. So, während die Batman-Sachen zum Beispiel, das ist eine Sache, die mir an den Batman-Comics der letzten Jahre halt nicht so gefällt. Superman hat in der Regel, finde ich, so eine Art Supporting-Cast um sich herum. Also Figuren, die keine Superhelden sind, mit denen er normal als Clark Kent agieren kann irgendwie. Batman dagegen, finde ich, hat die zwar auch, aber die sind so gut wie nie zu sehen. Ab und zu kommt mal Alfred ins Bild.
Aber die braucht er gar nicht. Denn er ist Batman.
So, wollen wir zum Abschluss noch kurz
uns öffentlich gegenseitig auspeitschen.
Dafür gehen wir gleich in den
SM-Club.
Hier in den Keller. So, jetzt müssen wir natürlich unseren Hörern noch ein paar gute Tipps mitgeben. Was sollen die denn jetzt kaufen von Batman?
Ja, wenn Sie jetzt speziell an Comics interessiert sind, die wirklich Bezug haben zum jetzt startenden Kinofilm, da hat DC wirklich hübsch aufgelegt, die alte Nightfall-Geschichte, also mit Banes Erstauftritt, wie ihm das Rückgrat gebrochen wird, wie Batman durch eine andere Figur, durch Azrael ersetzt wird, in drei unglaublich fetten, mehrere hundert Seiten starken Paperbacks, die an ihrem Umfang gemessen trotzdem aber noch preiswert sind. Da sind bisher zwei Bände draußen. Der dritte, der die Sache abschließt, erscheint, glaube ich, so in etwa 2 bis 3 Monaten. Nennt sich Nightfall Volume 1, Two and Three. Dann gibt es von Geoff Jones Earth One. Das ist diese Graphic-Novel-Reihe, wo vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal Superman erschienen ist, von Straczynski geschrieben. Das ist für den US-Markt eine Besonderheit, weil das tatsächlich mal eine Original-Graphic-Novel. Also die Amerikaner bezeichnen ja inzwischen leider auch, wie hier in Deutschland, jedes Paperback als Graphic-Novel. Obwohl es auch dann, wenn es eigentlich nur Sammelbände mit Nachdrucken von Einzelheften sind. Das ist also eine echte Graphic-Novel. Das Artwork sieht fantastisch aus. Ist im Grunde genommen aber nicht mehr als eine Neuinterpretation, eine moderne, der Herkunftsgeschichte von Bruce Wayne und Batman. An dem hier geht kein Weg vorbei. Batman Year One von Frank Miller, den gibt es in einem hübsch ausgestatteten, preiswerten Paperback. Hübsch ausgestattet deswegen, weil in der derzeitigen Version des Paperbacks hat DC im hinteren Teil das gesamte Sketchbook-Material mit nachgedruckt, was das ursprünglich nur in so einem limitierten Hardcover mal gab, was natürlich seit Jahren vergriffen ist. Dann natürlich von Frank Miller Dark Knight Returns als Paperback und von Jeff Loeb Batman Long Halloween und Dark Victory. Die sehen von der Optik her, glaube ich, passen die perfekt zu dem Batman-Film. Es gibt auch noch Sonderbände hier, nicht direkt von DC, sondern zum Beispiel von DK Books. Die haben sich ja spezialisiert so auf Lexika-Bände, zu Kinofilmen, zu Comicfiguren und so. Da gibt es ein Band zu Batman, die Welt des dunklen Ritters, also World of Dark Knight, mit Diagrammen der Bathöhle und das Batmobil und so. Das ist eine feine Sache. Also das wären jetzt so die Sachen, die direkten Bezug zum Film hätten. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Reihen hier. Zum Beispiel, ich liebe die Batman Chronicles zum Beispiel. Das ist die preiswerteste Methode, sich die frühen Jahrgänge Batman durchlesen zu können. Da wird in chronologischer Reihenfolge das gesamte Batman-Material von 1939 an nachgedruckt. Da sind bisher, glaube ich, 10 oder 11 Bände erschienen und damit liegen die Jahrgänge 39 bis 1944 vor. Und gerade die Sachen, die so ab 1942, 43 erschienen sind, die liebe ich ganz heiß und innig, weil da werden die Sachen nicht mehr von Bob Kane gezeichnet, sondern halt von anderen Zeichnern, die ihn die besser zeichnen können, die einen weicheren Zeichenstil haben. Da geht's dann los mit diesem Batman verfolgt Gangster, sagen wir mal, über eine Schreibmaschinenfabrik. Und auf dem Dach steht eine riesige, gigantische Schreibmaschine oder eine Regenschirmfabrik mit einem riesigen, also diese riesigen Props, die überall auf den Gebäuden stehen. Das fing so in dieser Zeit an, Mitte der 40er Jahre. Und da stehe ich total drauf.
Und die gibt's in den Chronicles.
Und fällt mir noch ein, natürlich aus dem Neustart, The New 52, gibt's die Stories aus Detective Comic und aus dem Haupttitel Batman, sowohl geschrieben von Scott Snyder wie auch von Tony Daniels. Da gibt es die jeweils erste Storyline jetzt als Hardcover. Das sind beide Bücher, die auf Anhieb auf die New York Times Bestsellerliste geschafft haben. Sich in den USA so wirklich wie frisch geschnitten Brot verkaufen.
Kannst du was mit Batman anfangen?
Nicht mehr. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr gehabt. Also gerade als... Warte mal, wann war das? So nach Final Crisis, um Final Crisis rum, da hatte ich dann keine Lust mehr auf Batman. Danach, ich weiß nicht, hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht.
Weil Batman in Final Crisis ins Gras beißt, offensichtlich.
Der beißt ja nicht ins Gras.
Ja, aber die breite Öffentlichkeit...
So halbgewalt. Ich mochte auch diese beiden Batman-Ausgaben von Neil Gaiman überhaupt nicht. Das fand ich irgendwie so... Bleh.
Naja, aber in Final Crisis... wie gesagt, ich fand das schon raffiniert geschrieben von Grant Morrison in Final Crisis, haben die Figuren in der Geschichte alle das Gefühl, die sind fest überzeugt, Batman ist gestorben, weil die finden einen verkohlten Leichnam, das Kostüm, die DNA stimmt überein, etc., etc. Und nur du als Leser weißt aber, dass er nicht von Darkseid, diesem bösen Gott, nicht etwa gekillt, wo im wahrsten Sinne des Wortes gegrillt wurde, sondern der ist durch diesen Omega-Strahl, den Darkseid auf Batman abgeschossen hat, einfach nur in der Zeitlinie zurückkatapultiert worden. Und daraufhin gab es ja dann mehrere Monate später so eine 6-teilige Miniserie, wo man sieht, wie Batman langsam durch die Zeiten wieder nach vorne springt in die Gegenwart. Schöne Idee, man muss sich nur mit der Idee abfinden, dass für diese Miniserie der Batman-Figur, dass die Batman-Figur in Science-Fiction-Konzept gequetscht wurde, was nicht jedermanns Sache ist. Aber
das war irgendwie so wie die Elseworlds-Comics, die man nicht haben will. Und Raffiniert ist meine Mutter auch.
Die Actionfiguren, die zu der Serie gab, sahen noch geil aus. Batman als Pirat, Batman als Indianer, sah doch cool aus. Oder ein Batman-Indianer gab es doch auch. Ja.
Aber ich fand alles doof. Das war voll überflüssig. Lieber mal Coverpreis mal einen Dollar runtergehen.
Ich meine, und der echte Batman ist ja sowieso 1977 gestorben in, oh Gott, was war das? All-Star Comics. Also es gibt ja diese, in dem alten DC-Universum haben sie ja die Originalversionen der Figuren, also aus dem Golden Age. Da haben sie ja irgendwann dann erklärt, das spielte alles auf Erde 2. Mhm. So. Und das sind dann die Helden, die dann langsam graue Schläfen bekamen, etc., etc., oder auch schon Kinder hatten. So, und da gab es dann eine Story, ich glaube 1977, Adventure Comics war es, genau. Da kämpft Batman zum letzten Mal, nachdem er 10 Jahre lang schon nicht mehr aktiv war, weil der war halt weit über 60. Seine Tochter, die Huntress, hat halt seinen Platz in der Justice Society übernommen. So, und in diesen letzten Kampf, jedenfalls den überlebt er nicht. Und dann in der Storyline, die anschließend gab, stellt sich dann halt heraus, dass er sich im Grunde genommen geopfert hat, weil er wusste, dass wenn er den Kampf überleben würde gegen diesen Bösewicht, wie es ja nicht mehr wertet war, würde er so oder so sterben, weil er an Krebs erkrankt ist. Also, das war die Originalversion der Figur. So, nur damals gab es noch kein Internet und noch keine tollen Batman-Kinofilme, darum hat sich keine Sau dafür in der mainstream-mäßig so in der Öffentlichkeit interessiert. Das war wieder so ein Fanboy, so eine Fanboy-Geschichte. Die Huntress ist im Übrigen die Tochter, die gemeinsame von Bruce Wayne und Selina, also Catwoman. Die Original Golden Age, also die Originalversion von Batman, hat tatsächlich irgendwann dann Catwoman geheiratet. Und dann haben sie irgendwann eine Tochter gehabt und die Tochter hat dann irgendwann mitbekommen, ach, mein Papa ist Batman. Und
also in dem Porno habe ich das nicht mehr gesehen. Das kommt da nicht vor.
Aber man kann auch nicht schwanger werden, wenn man Sperma ins Gesicht kriegt.
Ach so. Ihr müsst mir das mal ganz genau erklären bei Gelegenheit.
Do you think he's coming back?
I don't know.
Why would you run, Dane?
You should be as afraid of him as I am.
I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family.
You don't owe these people anymore. You've given them everything.
Not everything. Not yet.